So, ich werde nochmal versuchen, das Ding ganz zu starten, weil aus irgendeinem Grund das Netz nicht funktioniert. Insbesondere das Hörsaal, das Hörsaal-Datennetz. Was mich an dieser Stelle, muss ich sagen, stark beeinträchtigen würde, weil ich Ihnen alles, was ich in dieser Stunde vorbereitet habe, entsprechend präsentiert habe in der Ilias-Lernplattform. Werden wir mal sehen, wie das funktioniert. Zur Erinnerung sollte ich vielleicht, das wollte ich am Anfang sagen, weil die Frage mal aufgetaucht ist wieder zum Abschluss der vergangenen Stunde. Was ist das eigentlich, was wir hier machen? Ich weiß, es ist sehr spät in the day, diese Frage zu beantworten. Vor allem ist es natürlich auch eine gewisse Beschränkung, ein Defizit dessen, was ich mache, dass diese Frage auftauchen kann, weil man würde sich natürlich wünschen, dass klar ist, was in einer solchen Veranstaltung passiert und dass es einen entsprechenden Deal zwischen den Vortragenden und den Hörenden gibt, worum es sich da handelt. Und ich habe da sicher einiges nicht ganz so klar gemacht, wie es wünschenswert wäre. Aber ich versuche es jetzt also nochmal zu sagen, es geht nicht darum, das habe ich nicht versprochen, das kann ich an dieser Stelle auch nicht anbieten, eine klare geordnete 1 bis 25 gereihte Angabe von wichtigen Punkten in Wittgensteins Philosophie zu machen, sondern es geht darum, sie mal vertraut zu machen, als erstes mit einem, finde ich, sehr anregenden, aufregenden neuen Textkorpus mit einem Material, das wir erstmals durch digitale Mittel zur Verfügung haben, inklusive der Schwierigkeiten, die das bedeutet in der Aufarbeitung. Die will ich Ihnen quasi nicht ersparen, plus den Schwierigkeiten, die sich damit ergeben, dass das ein Nachlasswerk ist, also ein vielfältig in Umarbeitung befindliches, keineswegs endgültiges Konvolut. Das hat also den Charakter einerseits des Näherkommens an das, was da so überliefert ist, zweitens an ein Versuch, mit diesen Texten so umzugehen, dass man sagt, ich kann was damit machen, ich kann das philosophisch produktiv weiterverarbeiten, also nicht abzufüllen in Thesen, sondern in dem Prozess der Arbeit, der hier wahrzunehmen ist, weiterzugehen. Drittens aber natürlich auch gewisse Ordnungen vorzuschlagen, gewisse Prinzipien Ihnen quasi zu artikulieren, Wegweiser, nach denen man weiß, wie es gehen soll. Und die kommen allerdings eher erst am Ende und vielleicht nicht ganz so eindeutig und wiederverwertbar, wie Sie sich das vorstellen. Ich habe eine eigene Vorstellung von Wiederverwertbarkeit. Also Wiederverwertbarkeit philosophischer Gedanken bedeutet für mich nicht, dass Sie das nehmen und woanders reinsetzen, sondern dass Sie es in einem gewissen Kontext wahrnehmen, damit umgehen und damit umzugehen lernen und in der Wiederverwertbarkeit dann das Folgende machen, es neu erfinden. So, jetzt probiere ich es noch einmal. Wenn das nicht funktioniert, dann muss ich sozusagen für heute meinen Plan schmeißen. Worin besteht der Plan für heute, sollte ich vielleicht nochmal sagen. Wir sind das letzte Mal auf einige von den technischen Details eingegangen, die hinter der Web-Edition der Wittgensteinschen Nachlassmanuskripte stehen. Und ich habe Ihnen etwas erzählt davon, wie die Transkriptionen aus den Faksimiles, die Sie ja sehen, in eine Markup-Language in etwa stattfinden, von dieser Markup-Language mit Filtern in die sogenannte Bergen Electronic Edition, diplomatische Edition und normalisierte Edition weitergehen. Und die Web-Edition ist quasi eine Version der normalisierten Version, abgezogen, abgeleitet von der Bergen Electronic Edition. Was ich Ihnen zeigen wollte, vielleicht kommen wir dazu, Sie können es in jedem Fall einmal, hoffe ich doch, bald in der Ilias Philo.at-Plattform sehen. Ich habe das Folgende gemacht. Ich habe Ihnen die drei Versionen, die ich hier gerade erwähnt habe, die diplomatische Version, die normalisierte Version und die Bergen-Max-Transkription, habe ich Ihnen dazu getan zum Unterkapitel 3 des Überkapitels Verstehen, sodass Sie sehen, das sind also Screenshots der Bergen Electronic Edition, sodass Sie sehen, worum es sich da handelt, wie das aussieht. Insbesondere können Sie dabei das Folgende sehen, das ist sozusagen ist nur eine Vorschau, ich zeige es Ihnen dann noch irgendwann mal, wenn die Sachen wieder geht. Insbesondere ist interessant für die Detailverliebten und ein bisschen technisch Interessierten, dass Sie vergleichen können mit von der MEX-Transkription Multi-Element Code System, diese Markup-Language, wie das nun tatsächlich hineingeschrieben wird im ASCII-File, wie das aussieht, wie dort die ganzen Informationen gespeichert, umgesetzt werden, aus denen dann der Rest der Files generiert wird. Das können Sie zum Teil freihand selber erahnen, wenn Sie sich auf der einen Seite die Transkription ansehen und auf der anderen Seite das, was in der diplomatischen Version daraus geworden ist, können Sie mit den etwas verwirrenden Tag-Bezeichnungen, also Auszeichnungscodes, können Sie wahrscheinlich etwas anfangen. Damit das sehen Sie dabei, dass kann ich Ihnen also jetzt hier nur verheißen. Was ich stattdessen machen werde, ist auf die gute alte Philosophie zurückzukommen und einfach so zu tun, als ob es keine Datenprojektion gäbe und Ihnen interpretationsmäßig etwas weiter zu aufzuschlüsseln, worum es hier geht. Das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, weil wir ja, sagen wir mal so, nicht in besonders raschem Tempo unterwegs sind und ein bisschen weitergehen im Text schadet auch nichts. Das heißt, ich werde also zumindest jetzt drei Dinge bearbeiten können. Das eine ist das Unterkapitel Verstehen als Korrelat einer Erklärung abzuschließen mit den beiden substanziellen, also mit dem einen substanziellen Textbestandteil, der da drinnen ist, und andererseits mit dem kleinen Textbestandteil am Ende, von dem ich Ihnen schon einiges erzählt habe. Und wir werden anfangen können mit dem Unterabschnitt 4. Der Unterabschnitt 4 ist also benannt, das habe ich, sozusagen noch nicht gesagt, werde ich aber jetzt in dieser Zusammenstellung heute präsentieren können. Das Verstehen des Befehls, die Bedingung dafür, dass wir ihn befolgen. Das Verstehen des Satzes, die Bedingung dafür, dass wir uns nach ihm richten. Das gibt einen deutlich anderen Akzent als das, wovon wir bisher gesprochen haben. Also wir waren jetzt hier bei einer bei der Debatte darüber, wie Verstehen mit Erklärung zusammenhängt. Und wir gehen jetzt über zu Bedingungen des Verstehens, die nicht in der Erklärung liegen, sondern die einen ganz anderen Themenkreis aufreißen. Ich nenne diesen Themenkreis vorblickend einmal, damit Sie wissen, worum es in etwa geht. Es ist eine sehr, sehr wichtige für den späteren Wittgenstein auch bahnbrechende, so also signifikante Themenstellung, um die es da geht, bei Bedingungen des Verstehens. Das Thema, das damit angesprochen wird, ist dasjenige, wie sehr kann die Philosophie eingreifen in die Aufhellung von Bedeutung, gesetzt den Fall, dass sie, wie das aus dem Traktat vertraut ist und wie es auch noch in den 20er, 30er Jahren weitergeht, beschäftigt ist mit Logik, mit Logik und Grammatik. Also Logik und Grammatik als die Aufgabe der Philosophie in dem Sinn, dass sie klare Verhältnisse schaffen will, dass sie sagen will, in der Philosophie sind wir nicht dafür zuständig, dass wir uns quasi in das Meer der Bedeutungen hineinlassen, dass wir uns ständig überraschen lassen davon, was es alles geben kann, sondern die Aufgabe der Philosophie ist die reflektive, prinzipielle Klärung von Bedingungen davon, dass wir verstehen können. Das gibt es im Traktat eben auf eine klassische Art und Weise artikuliert und das wirkt hier noch immer mit. Und wenn das aber so ist, dass Philosophie diesen Höchstanspruch an Verstehen hat, also das Wesen der Welt zu erkennen, die Grammatik unserer Sprache zu erkennen, die Logik dessen zu erkennen, was da alles dahinter steht, wenn das der Fall ist, dann ergeben sich für Verstehen ganz andere Bedingungen als die Bedingungen, die wir kennen angesichts der Aufgabe, die wir jetzt auch schon besprochen haben, dass die Philosophie keinen Meta-Gesichtspunkt haben kann, angesichts der Tatsache, dass es keine logische Form des Satzes gibt. Erinnern Sie sich, ich habe Ihnen dieses Schaubild gezeigt, wo ich gesagt habe, einerseits wollen wir die Übersichtlichkeit nach wie vor, also will Wittgenstein auch nach dem Traktat die Übersichtlichkeit haben, aber er kann für die Übersichtlichkeit nicht mehr die Form des Satzes und die Logik der Welt heranziehen. Und die Frage ist, wie kommt man zur Übersichtlichkeit in Frage des Verstehens, wenn man nicht mehr diese sonderbare, problematische Metaposition hat. Das wird ein Punkt sein, der uns im Unterabschnitt 4 beschäftigt. Bevor wir so weit sind, gehe ich jetzt noch diesen vierten Abschnitt von, also nach meiner Erzählung ist es der vierte Abschnitt der des Abschnitts 3, inhaltlich noch einmal durch, also eigentlich philologisch noch einmal durch. Inhaltlich habe ich Ihnen schon immer wieder einfließen lassend das gesagt, worum es da in etwa geht. Die allgemeine Fragestellung ist die, erinnern Sie sich, wie kommen wir an Bedeutung heran? Wie können wir verstehen, charakterisieren im Unterschied zu normalen Abläufen, die nichts mit Zeichen, Sinnhaftigkeit, Bedeutungshaftigkeit zu tun haben? Und Wittgensteins großer Schritt an der Stelle, der ist maßgeblich für das ganze 20. Jahrhundert und inklusive unsere eigene Situation, ist der folgende. Das habe ich schon habe ich schon mehrfach expliziert und hier steht es also ganz deutlich. Das würde ich rot unterstreichen in sämtlichen Mitschriften, die es hier zu erstellen gibt. Die Antwort auf die Frage, wie ist das gemeint, stellt die Verbindung zwischen zwei sprachlichen Ausdrücken, alternativ zwischen zwei Sprachen her. Wenn Sie sich anschauen im Manuskript, haben Sie da die folgende technische Notation, stellt die Verbindung zwischen zwei sprachlichen Ausdrücken, dann gibt es einen Forward-Slash zwischen zwei Sprachen, Forward-Slash her. Das sind Varianten, die er nicht auflöst, die finden sich schon im Schreibmaschinenmanuskript. Also er zögert ein wenig, er oszilliert zwischen der Deutung zweisprachliche Ausdrücke oder zwei Sprachen. Das lasse ich einmal so, wie es hier steht, und ich beziehe mich auf zwei Sprachen, weil das, denke ich, sozusagen plastischer ist und bestimmte Zwecke deutlicher hervorhebt. Was heißt das? Nochmal kurz in Erinnerung gerufen, es ist unsere Tendenz, das kommt gleich nachher, dass wir mit Sprachausdrücken auf eine vereinfachende Art und Weise umgehen. Was heißt Großglockner? Großglockner heißt das dort durch Hinzeigen oder aber Bild herzeigen, das ist der Großglockner oder sowas ähnliches. Das ist also ein klarer Fall von Name. Und dann wenn man also diese Vereinfachung wählt, kann man sagen, was heißt Paris Hilton? Naja, Paris Hilton ist irgendwie schlecht, weil das ist auch ein Name, aber es wäre sozusagen raffinierter, weil der Ausdruck, warum, darum ist es mir eingefallen, weil man könnte, insofern ist es, das ist eigentlich sogar gut, das Beispiel, Paris Hilton ist dieses Hotel in Hilton, ist dieses Hotel in Paris, nicht? Könnte man sagen. Und, oder aber es ist diese Person, oder aber ist es ein bestimmter Typ von Spam. Und die Frage, was heißt dieser Sprachausdruck, ist nicht dadurch geklärt, dass man diese Zeichenkette vor sich hat. Es ist nicht so, dass Zeichenketten mit sich führen Informationen darüber, was sie bedeuten. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht? Das lässt sich nie und nimmer von einer Zeichenkette ablenken. Es lässt sich auch vom Großglockner nicht, also von der Zeichenkette Großglockner. Natürlich, richtig, habe ich auch gedacht. Ja, auch von der Zeichenkette Großglockner, das habe ich mir genau auch gedacht, lässt sich nicht ableiten, was sie bedeutet, weil es eben auch Großglockner Zikaden gibt zum Beispiel. Der entscheidende Einstieg in die ganze Debatte um Verstehen besteht darin, dass um es noch einmal auf die primitive Art zu sagen, auf die wirklich primitive Art zu sagen, wenn ich einen Schlag in die Magengrube bekomme, dann habe ich keine Zweifel darüber, was das bedeutet. Das heißt, ich habe schon, so könnte man es auch sagen, ich habe natürlich, ich kann sehr wohl Zweifel haben darüber, was das bedeutet, aber eines kann ich nicht haben, ich kann keinen Zweifel darüber haben, dass ich einen Schmerz verspüre. Das heißt, der Effekt, der stattfindet durch physische Interaktion, ist nicht der Sinneffekt, ist nicht etwas, woran ich zweifeln kann. Es wird in aller Regel eben nicht so sein, dass ich einen Schlag in die Magengrube bekomme und mich dann frage, hat das wehgetan oder hat das nicht wehgetan? Gibt's auch die Möglichkeiten, Szenarios gibt's immer, aber diese Form von Korrelation, Wittgenstein nennt das, und das ist ja ganz banal, dass es so ist, Kausalbeziehung zwischen einer Gegebenheit in der Welt und einer anderen Begebenheit in der Welt. Kausalbeziehungen haben es nicht an sich, dass man nach ihren Bedeutungen fragt. Großglockner ist in einer Weise auch eine kausale Intervention. Stellen Sie sich vor, 5 Meter hohes Schild, das Ihnen den Blick versperrt auf den Großglockner oder sowas ähnliches, dann hat natürlich dieses 5 Meter hohe Schild und noch wenn es eine Leuchtreklame ist oder sowas ähnliches, hat bestimmte kausale Wirkungen. Also gerade kausale Wirkungen, gerade Leuchtreklame und solche Sachen, gerade das Werbedesign zum Beispiel, ist natürlich ein deutlicher Hinweis darauf, dass es Features gibt, auch in Zeichengestalten, die kausale Wirkungen haben. Aber an der Stelle kann man dieselbe Geschichte erzählen. Dass mir das ins Auge springt, wie man sagt, ist nicht etwas, was in Frage gestellt wird, ist nicht etwas, was man bezweifelt. Dass mir das Zeichen in einer bestimmten Form ins Auge springt, ist so ähnlich wie der Boxer in die Magengrube und ist nicht in dem Bereich, um den es hier geht, nämlich den Bereich des Verständlichen. Und der Bereich des Verständlichen ist, wie wir vom Anfang wissen, auch der Bereich des Missverständlichen. Das heißt, das ist der Bereich, wo Zweifel entstehen können. Und dieser Bereich, ist also die Beschreibung, der Bereich, in dem Verständnis möglich ist und Missverständnis möglich ist, ist sozusagen der Bereich der Verarbeitung dessen, was wir als Zeichen bereit sind anzuerkennen. Das ist sozusagen der Komplex, um den das steht. In dem Moment, in dem ich etwas als Zeichen und nicht als einen Boxakt anerkenne, lade ich dieses Event, sagen wir es mal sehr blumig ein, in den Bereich des Verständnisses, Missverständnisses einzutreten. Und nun ist es so, die simpelste Antwort, die man sich vorstellen kann, wenn das mal in diesen Bereich eingetreten ist, ist Name. Dass dieses Zeichen, diese Art von Symbol, mit der ich da konfrontiert bin, zeigt auf das und das. Nun ist es so, es ist, darum habe ich das jetzt so dargestellt, auch in dieser simpelsten Art und Weise ein entscheidender Unterschied zwischen dem Boxakt und dem Namen, weil ich auch im Fall des Namens Zweifel haben kann. Ich kann mich sozusagen auch beim Namen kann ich mich auch schon täuschen. Es ist sozusagen das Verhältnis eines Namens als eines Zeichens zu dem Träger des Namens ist schlicht und einfach kein kausales Verhältnis. Das gibt natürlich jetzt Anlass, lange über elementare Zeichentheorien zum Beispiel zu reden, zu fragen, da kommen einem natürlich gleich die Peirce'schen Kategorien zum Beispiel in den Sinn. Was ist mit einem Index? Es gibt ja die sogenannten natürlichen Zeichen. Natürliche Zeichen sind Rauchentwicklung, sagt man klassischerweise zum Beispiel. Nicht? Rauchentwicklung ist ein Zeichen für Brand und ist genau ein kausales Phänomen. Ich spare mir das hier, weil das nicht die Wittgenstein-Geschichte ist. Ich weise Sie nur darauf hin, dass das der Punkt ist. Wittgenstein würde an der Stelle natürlich auch antworten, sicher gibt es da eine Kausalität, aber diese Kausalität läuft quasi parallel zur Deutbarkeit. Weil in dem Moment, in dem ich den Rauch als ein Zeichen nehme, heißt es, es kann auch kein Brand sein. Ich sehe sozusagen, als wenn ich ihn als Zeichen dafür nehme, dass es brennt und nicht als Kausaleffekt davon, dass es brennt, wenn ich es als Zeichen davon nehme, dass es brennt, dann gibt es dann einen Spielraum, dass ich sage, jemand hat mir hier einen Kracher gezündet, damit er glaubt, dass es brennt oder damit ich glaube, dass es brennt oder sowas ähnliches. Ne? Richtig. Brennt auch nicht, das ist ein gutes Beispiel. Also was ich sagen wollte, ist, auch Namen haben schon diesen Spielraum, sind aber für uns in etwa das Paradigma der einfachen Verständigung mit Hilfe von hinweisenden Definitionen, mit Hilfe von elementarsten Sprachspielen, die wir sehr frühkindlich erlernen. Weil das an vielen Stellen so günstig geht. Nicht? Mein Beispiel ist immer, ich bin in Spanien und möchte ein Medikament kaufen, nicht? Oder irgendwas Komplizierteres kaufen und kann nur hinzeigen, es geht aber. Weil das so einfach geht, sind wir in der Versuchung, Zeichen, die also in diesem Raum drinnen sind, alle in etwa nach diesem Muster zu behandeln, als ob die Bedeutung von solchen Wortgestalten in allen Fällen Dinge wären. Und wenn es keine sichtbaren Dinge wie der Großglockner sind oder die Flasche Mineralwasser, dann sind es halt unsichtbare Dinge. Haben wir also, um es mal ganz wieder in dem Beispiel eben zu sagen, mit dem das Kopftuch, nicht? Das Kopftuch heißt etwas. Man muss einmal der Auffassung sein, dass es etwas heißt. Es gibt genügend viel Kopftücher und für mich auch die spezifischen Kopftücher, die für mich jahrzehntelang praktisch nichts bedeutet haben, ja, die ganz einfach Sonnenschutz waren oder sowas ähnliches. In dem Moment, in dem Kopftücher in den Bereich des Deutbaren hineinkommen, hat man sie also in diese Fragestellung hinein kanalisiert, könnte man sagen. Und das von mir genannte Problem besteht jetzt darin, dass man eine Tendenz hat zu sagen, das Kopftuch, aha, das bedeutet was? Was bedeutet das? Die Unterwerfung der Frau, nicht? Oder die religiöse Einstellung oder einen antiwestlichen Affekt.
Die Nonne hat ja auch ein Kopftuch.
Das würde in der religiösen Einstellung sogar zusammenpassen. Das, die Flügel, ja richtig, viel extensiver noch. Gut, aber das gibt es nicht mehr zu Tausenden. Ne? Das ist im Rückzug. Wie sagen Sie?
Ich habe heute wieder nicht gesehen.
Ja, also das war jetzt alles ein Präludium dafür, dass ich Ihnen nochmal vor Augen geführt habe, dass Wittgensteins Antwort auf dieses Dilemma das ist, dass er sagt, Verstehen findet zwischen zwei Sprachen statt. Das ist jetzt hier der wichtige Punkt, der einzusetzen ist. Zu diskutieren ist als Antwort auf die Frage, was heißt das, ist zu diskutieren in einer dialogischen, vor dem Hintergrund einer dialogischen Situation. Und diese dialogische Situation ist nun genau so beschrieben, dass man Befremdlichkeit, das Missverständnis, das nicht an dieser Stelle klare Auskunft geben können, das Nicht-Funktionieren, könnte man sagen, dieses Nicht-Funktionieren in einem Kontext des Funktionierens ausagiert. Das ist eine Form, es zu nennen. Und es ist beides notwendig. Das ergibt sich aus dem, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Wenn wir alle miteinander vor einem Dingsbums stehen, von dem wir nicht wissen, was soll das? Kein Mensch kann es uns sagen. Wir wissen nicht, damit anzufangen. Wir wissen nicht, hat das jemand hergelegt oder hat das niemand hergelegt. Stellen Sie sich einfach vor, Sie gehen in den Wald und finden einen sonderbaren Stein mit Ihrer Reisegruppe. Nicht? Ist der dort einfach, liegt er nur so da oder gibt es für uns jemanden, der uns da was sagen wollte? In der Situation, in der wir keinen Adressaten haben dafür, mit dem wir diskutieren können, ob das was heißen soll oder nicht, in dem Moment, solange das so ist, fällt es noch aus dem Bezeichnungsbereich heraus. Was ich sagen will, ist, um es als bedeutsam behandeln zu können, brauchen Sie sozusagen eine Kompetenzpartnerin, um es so zu sagen. Sie brauchen jemanden, der Ihnen das erklären kann. Sie müssen annehmen, dass es jemanden gibt, der Ihnen das erklären kann, oder Sie müssen annehmen, Sie selbst sind diejenige, die das erklären kann. Und Sie müssen anerkennen, dass es jemanden gibt, der das bezweifeln kann. Das ist sozusagen der Deal, auf den Sie sich einlassen. Und das sind die beiden Sprachen, um die es geht. Es braucht eine Sprache, die Ihnen artikuliert, was die Kompetenzen und Kontexte im Umgang mit diesem Dingsbums, mit diesem Sprachausdruck oder sowas sind. Warum ich das jetzt so sozusagen so ein bisschen ausgebaut habe, ist, weil ich darauf hinweisen wollte, dass diese Erklärung, die hat einen Hintergrund. Die Erklärung ist keine Definition, sondern die Erklärung kommt aus einer Kompetenz. Kommt aus einer Kompetenz im Umgang mit diesem Zeichen. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Wald und haben das Dingsbums vor Augen und dann sagt jemand Ihnen, ich weiß, was das ist, dieses Dingsbums ist eine Bärentatze. Und er definiert das einfach. Ja? Das ist für mich eine Bärentatze. Ja? Dann würde man nicht sagen, er hat dieses Zeichen erklärt. Ja? Man würde sagen, er hat er hat ein Ding genommen und hat etwas definiert dafür. Und er kann natürlich erklären, man könnte ihn jetzt fragen, wieso ist das eine Bärentatze? Und er sagt darauf, früher waren die Bären viel kleiner und haben andere Dings gehabt. Und für mich ist das sozusagen das, was ein Bär ist. Dann stellt er sich an dieser Stelle an den Anfang einer Kompetenzkette, so wie ich es gesagt habe. Dann definiert er dieses Zeichen aus eigener Machtvollkommenheit und hofft, dass die anderen es ihm abnehmen. Ja? Und das heißt, der Beginn der Verständlichkeit dieses Zeichens im Walde hängt an der Autorität, die er sich anmaßt. Das ist aber ein eher Sonderfall. Ein anderer Fall wäre der, da gibt es dieses Ding, man sagt, das ist eine Marderspur oder sowas. Und warum ist das? Und jemand sagt, das ist eine Marderspur. Und er muss jetzt zweierlei Aktionen durchführen können. Die eine Aktion ist, er muss etwas dazu sagen können, warum das eine Marderspur ist. Und zweitens muss das, was er da sagt, zur Erklärung darum, was das eine Marderspur, warum das eine Marderspur ist, muss er in dieser Erklärung zurückgreifen auf Praktiken, die er selber gelernt hat und von denen er weiß, dass sie funktionieren. Damit es nämlich glaubwürdig ist. Nicht? Weil wenn in dem Moment, in dem jemand sagt, das ist eine Marderspur und er erzählt dann ganz wirres Zeug, dann würde man nicht sagen, er erklärt einem, warum das eine Marderspur ist. Selbst wenn es eine Marderspur ist. Das ist an der Stelle, fällt sozusagen raus aus diesem Zusammenhang. Das heißt, Sie brauchen dieses Moment des Explizierens als eine Bewegung von einer Praxis in eine Sprache, von einem Lebenszusammenhang in eine dialogische Situation, in der Sie mit Sätzen, mit Sprache operieren. Und diese, Sie können jetzt natürlich auf das Folgende hinweisen, was Sie da produzieren in den Erklärungen. Das sind Sätze, und was sind Sätze? Sätze sind Zeichen. Und diese Zeichen unterliegen im Prinzip demselben Problem, wie das Problem, mit dem Sie begonnen haben. Ja? Im Prinzip. Das ist sehr, sehr wichtig. Ist an dieser Stelle entscheidend wichtig. Sie haben einen Zeichengestalt. Und diese Zeichengestalt gibt Anlass zu Verwirrung und Nachfrage. Sie haben eine Autoritätsperson. Diese Autoritätsperson, die könnte nun das Folgende machen, die könnte sozusagen auf die Frage, was heißt das, einfach was tun. Sie könnte etwas tun, sie könnte sich wegdrehen oder sie könnte etwas damit machen. Das ist es nicht. Die muss, wenn sie in diesem Spiel drinnen ist, vor dem Hintergrund eines Praxiszusammenhangs etwas sagen. Wenn sie das sagt, dann ist sie mit dem Zeichen ebenfalls im Bereich dessen, was verstanden oder nicht verstanden werden kann. Ja? Ja. Dann ist sie mit dem, was sie sagt, in dem Bereich dessen, was verstanden und nicht verstanden werden kann. Und jetzt, damit eine Erklärung und Verständigung über das erste Zeichen stattfindet, über das, worüber also Unklarheit besteht, muss eine zweite Art von Zeichengebung funktionieren. Und was ist jetzt diese zweite Art von Zeichengebung? Das ist das Gespräch, das zwei Personen mit unterschiedlichen Praxiszusammenhängen, mit unterschiedlichen Sprechweisen über den Kopf dieses unverständlichen Zeichens hinweg quasi miteinander führen, mit der Hoffnung, dass das, was eingesetzt wird als Mittel zur Verständlichmachung des ersten unverständlichen Zeichens, obwohl das auch Zeichen sind, funktioniert. Und wie funktioniert? Im Erklärungszusammenhang. Und der Erklärungszusammenhang ist einer, in dem man sich sozusagen darüber einigt, wie diese Explikationen in Praxis zu übersetzen sind.
Aber das Zeichen und Kompetenz, das ist ja auch in gewisser Weise der Anfang der Regierung gewesen. Wenn ich jetzt sage, ich sehe irgendwo ein Zeichen, eine Gruppe und einem bringe ich jetzt die Kompetenz bei, dass er das erklären kann, weil er halt hellsichtig oder was auch immer oder schon älter ist, Ist das nicht also ein fundamentales Problem überhaupt in unserem Verständnis? Und da
ein Autoritätsproblem zunächst einmal jetzt. Es ist, ich habe das mit dem Kompetenz, mit der Kompetenzinstanz durchaus im Hintergrund mit dieser Fragestellung gehabt. Ich würde es mal, sagen wir mal, sehr pointiert, glaube ich, das ist in etwa auch die Richtung, die Sie ansprechen, sehr pointiert so sagen, in einem wichtigen Punkt ist Verstehen nicht demokratisch. Oder in einem wichtigen Punkt ist Verstehen nicht demokratisch. Und zwar, was ist dieser Punkt? Der Punkt ist, dass wenn ich eine Frage habe, ich diese Frage sinnvoll nur ausagieren kann, wenn ich jemanden ansetze, der mir diese Frage beantworten kann. Das ist der Autoritätsvorschuss und meinethalben auch der Religionsvorschuss. Ein solcher Glaube, richtig. Also dieser Glaube ist notwendig. Man kann das ein bisschen harmloser so sagen, dass man sagt, um in der Lage sein können zu fragen, muss man glauben. Das ist eine Package. Es ist eine Package, dass man nicht, also in dem Maße und in dem Moment, in dem ich nicht glaube, dass Sie eine Antwort für mich haben, werde ich Sie nichts fragen. Ja? Und ganz allgemein, wenn ich nicht glauben würde, eine Antwort kriegen zu können, dann würde ich gar nicht so weit kommen, einen Satz zu formulieren und ein Fragezeichen dran zu hängen. An wen soll ich mich denn richten mit dem Fragezeichen? Die Frage ist, dieses Fragezeichen, ein Fragezeichen ist quasi etwas, was baumelt, ja? Etwas, was Anschluss sucht. Was Anschluss sucht und wo sucht es Anschluss? Naja, dort, wo Fragen beantwortet werden können. Das ist die eine Seite. Und an dieser Stelle ist Fragen immer etwas Abgeleitetes, kann man auch sagen. Das hat der Wittgenstein an einer Stelle, also an einer Stelle in den philosophischen Untersuchungen, auf die ich hier jetzt kurz hinweisen kann, sehr, sehr deutlich gemacht, das ist für mich immer eine sehr einprägsame Geschichte, wo er darauf hinweist, dass man erst ab einem gewissen Zeitpunkt im Lernprozess fragen kann. Man kommt nie in einen Lernprozess hinein. Man kann absolut nichts lernen, wenn man, bevor man was lernt, immer fragt. Und zwar, also das kann man mehrfach beschreiben, man kann es wiederum auf eine harmlose Art und Weise so beschreiben, dass man sagt, an einem gewissen Nullzustand bin ich überhaupt nicht in der Lage zu fragen. Ich kann keine gescheiten Fragen stellen, wenn ich nicht schon drin bin. Ich bin nicht, also es ist nicht so, dass es da eine Qualität des Fragens gäbe und ich müsste halt für den ersten Durchgang verzichten darauf, diese Qualität der Fragen zu stellen. Ja? Also so das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es nicht so ist, weil das ist ein ideologisches Totschlagargument, gegen das man mit großer Nachdrücklichkeit auftreten muss, dass man sagt, sag einmal nichts, lass es einmal geschehen, wenn du es dann weißt, dann wirst du fragen dürfen. Ja? Das ist es genau nicht. Und die antidemokratische Zugangsweise ist nicht so bestimmt, dass man sagt, schluck zuerst einmal ein bisschen was runter, dann erst bist du berechtigt zu fragen. Das ist es nicht, sondern es ist so, dass damit Fragen wirken können, brauchen sie in dem genannten Sinn einen Horizont, eine Vorgabe. Sie müssen sich an etwas richten. Und man muss in der Lage sein, sich sinnvoll an etwas zu richten, damit das, was man tut, eine Frage ist. Es ist also nicht so, dass man, es ist nicht so, dass man schon wüsste, was eine Frage ist, und diese Frage nur suspendieren müsste, sondern es ist so, dass man gar nicht weiß, was eine Frage ist. Also wenn ich jetzt in einen Kongress komme, in dem Kongress geht es um Mikroelektronik im quantenphysikalischen Bereich, und ich setze mich dahin und sage etwas im Sinn von, ich melde mich und produziere ein paar Worte, ja? Dann ist es keine Frage an der Stelle. Nicht? Oder es ist sozusagen nur der hilflose Schatten einer Frage, Es ist quasi nur das Aktivieren eines sozialen Musters, dessen, was man kennt vom Fragestellen, aber es ist nichts, was ich legitim beitragen könnte in diesem Zusammenhang. Um das Fragen umfragen zu können, müsste ich, wie man schon sagt, schon etwas wissen. Das, glaube ich, ist richtig. Das ist die eine Seite, aber da komme ich jetzt auch auf die andere Seite. Darum habe ich auch gesagt, es ist ein Package. Wenn ich etwas kann, ich stelle mich jetzt, also ich habe jetzt von der Seite des Lernenden, der Lernenden gesagt, sie müssen mal was mitmachen, bevor sie überhaupt können. Umgekehrt, wenn jetzt eine etwas kann, dann gilt ebenso, dass sie nicht beschrieben werden kann als etwas können, wenn sie es nicht erklären kann, wenn sie nicht auf Fragen reagieren kann. Also das heißt, ab einem gewissen Zeitpunkt ist die Fähigkeit, auf Fragen zu reagieren, konstitutiver Bestandteil dessen, was es heißt, etwas zu können. Stellen Sie sich vor, ich leite Ihnen hier den Gödel'schen Beweis ab. Und da gibt es eine kluge Studentin, die sagt, wissen Sie, aber das sollte man doch eigentlich so machen. Und warum haben Sie denn das jetzt hingeschrieben? Und ich komme in Stocken, stellt sich heraus, ich habe das auswendig gelernt. Ja? Das heißt, in der Lage zu sein, an dieser Stelle auf Fragen zu antworten, gehört mit zum Können, genauso wie dieser andere Ausgriff. Nicht? Das wäre meine Antwort in etwa auf diese Geschichte.
Kann ich reflexiv, wenn ich selbst das kann, kann ich reflektieren auf den anderen, kann ihn sozusagen die Kompetenz zu oder absprechen.
Richtig, richtig. Das, was Sie jetzt sagen mit dem wechselseitigen Zu- und Absprechen der Kompetenz, gibt mir einen kleinen Ausblick darauf, was diese Alternativen sind. Zwei Sprachen oder zwei sprachliche Ausdrücke. Die sozusagen die sicherere, sauberere Form, das Problem zu stellen, ist, dass man sich zum Beispiel eine Fremdsprache und die Heimsprache vorstellt. Ja? Dass man sagt, ich bin im Ausland und ich verstehe, ich weiß nicht, was der Stier, diese schwarzen Stiere, die in Spanien, ne, das wäre sozusagen ein schönes Beispiel. Ich weiß es noch immer nicht. Weiß jemand, was die eigentlich sind? Ich glaube, es ist ein Zucht. Ist eine Werbung? Ist es nicht eine? Ist das Osborne Brandy? Ich habe immer geglaubt, das ist vielleicht eine Zuchtstätte, eine Tierzuchtstätte. Okay, es gibt also riesige große schwarze Stiere, die in Spanien auf der Straße stehen und ich weiß nicht, was sie neben der Straße, Plakate ja neben der Straße stehen und ich weiß nicht, was es bedeutet. Das heißt, ich muss an dieser Stelle muss ich sozusagen einen Spanier fragen und die und die Sache wäre jetzt erleichtert dadurch, darum sage ich, es wäre sozusagen sauber und klar, wenn man auch sagen würde, er kann nur Spanisch, ich kann nur Deutsch, und wir haben dieses Zeichen. Und wir einigen uns darauf, dass das ein Zeichen ist, dass ich sozusagen was fragen kann, und er erklärt mir das in seiner Sprache, und da tritt nun genau das auf, was ich gesagt habe. Ich muss seine Erklärungen, die aus seinem Kontext kommen, natürlich auch verstehen. Sagen wir, nehmen wir an, ich kann ein bisschen Spanisch. Das heißt, ich kann ein bisschen Spanisch, weiß aber nicht, was der Stier ist. Dann haben wir diese Zweisprachenlösung. Das wäre sozusagen die übersichtlichste Variante, wo man sagen würde, zwei Sprachen treffen einander in der Erklärung dieses Zeichens.